Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Heute, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Walkman. Der Podcast, der Motivation gibt für ein Leben in Gesundheit und Bewegung. Idee, Konzept und Moderation Ralf Baumgarten. Der Journalist, Trainer und Coach nimmt euch mit auf die Reise runter von der Couch hinein in ein gesundheitsbewusstes Leben in Bewegung.
In dieser Episode des Walkman-Podcasts steht die Präsentation eines mehrjährigen, engagierten Buchprojekts im Vordergrund. Mehrere Jahre Vorarbeit, 15.000 Kilometer Fahrten zu den jeweiligen Bildmotiven und 2 Jahre des Zusammenstellens und des Feinschliffs waren notwendig, um einen außergewöhnlichen und beeindruckenden Bildband zu erstellen. Das Gespräch mit den beiden Autoren Joachim und Michael Kunkel sowie mit der Verlegerin Christina Schmidt vom Trieger Verlag folgt im Anschluss. Eine kleine Vorankündigung: bereits am Mittwoch, dem 9. September, gibt es ein Wiedersehen mit Raphael Fuchsgruber, diesmal übrigens in Begleitung seiner Partnerin Tanja Schönenbaum. 1000 Kilometer hatten die beiden zum gemeinsamen 100. Geburtstag durch Namibia zurückgelegt. Exklusiv für meinen Podcast hatten wir ein Gespräch, das am Tag der Veröffentlichung des Buches online gehen wird, also am 9. September. In der kommenden Woche beteilige ich mich an einem Triathlon vor der Haustür. Ein Projekt von Profi-Triathlet Sebastian Kienle und der Tracking-App Strava. Tracking für Radfahren und Laufen. Radfahren und Laufen. Mein Thema: kann ich diese klassische Ironman-Distanz, also über 3,8 Kilometer schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und nochmal 42 Kilometer laufen, in meinem Alter ohne größere Vorbereitung absolvieren? Das heißt in meinem Fall, ich bin zwar fit auf dem Laufband und beim Wandern, aber ich habe 2 Jahre lang nicht mehr geschwommen, keinen Meter, und habe in dieser Zeit auch nur ein einziges Mal auf dem Mountainbike gesessen, geschweige denn 0 Mal auf der Rennmaschine. Also, es wird abenteuerlich am kommenden Wochenende und ich werde natürlich ausführlich im Nachhinein darüber berichten, ob ich es geschafft habe und wenn ich es geschafft habe, wie es mir dabei ging. Ich habe 3 Tage für diese Distanz Zeit. Warum ich mir das zutraue? In der vergangenen Folge des Walkman-Podcasts habt ihr es mitbekommen. Ich wurde mehrfach jetzt auf Herz und Nieren getestet, wurde durchgecheckt, auf den Kopf gestellt. Die Ergebnisse waren durchgehend sehr gut, mit ganz, ganz, ganz wenigen kleinen Macken. Aber ich denke, ich kann es mir riskieren. Ich will einfach wissen, kann ein Mann Ende 50 ohne großes Training diese Distanz absolvieren, wenn er eigentlich körperlich fit ist? Diese Frage stelle ich mir. Ich sage, ich will es wissen. Ich glaube, ich kann es. Am Stück habe ich es in früheren Jahren oft genug gemacht. Eigentlich ist es kalkulierbar, also why not? Was sind die Grundlagen für ein solches Abenteuer? Ich muss körperlich fit sein. Ich muss mich im Vorfeld permanent gut ernährt haben. Ernährung ist bei mir schon immer so ein kleines Steckenpferd gewesen. Und deswegen Rohkost, gesunde Ernährung, möglichst vegan, ist bei mir schon seit vielen Jahren der rote Faden. Hinzugekommen ist, allerdings erst seit Anfang diesen Jahres, auch wieder in so einer Art Selbsttest, die Zunahme von Nahrungsergänzungsmitteln in bescheidenem Maße. Was genau mache ich da? Für mein Training nehme ich Proteinshakes, das macht Sinn. Und um mit meinem Omega-3-Verhältnis klarzukommen, nehme ich ein Omega-3-haltiges Öl, ein sogenanntes Balance-Öl der Firma Cincino. Das kann man jetzt auch ruhig als etwas Werbung einstufen, was jetzt gleich kommt. Was ist dieses Balance-Öl? Wozu nehme ich das? Mit dem Balance-Öl erhöhe ich den Omega-3-Wert meines Körpers. Natürlich in der veganen Variante. Gibt's also in normal und in vegan. Hersteller dieses Öls ist übrigens die Firma Cincino, die hier in Deutschland noch relativ unbekannt ist, aber schwer auf dem Vormarsch, aus gutem Grund. Ausschlaggebend für mich, warum ich dieses Öl nehme und auch die Shakes derselben Firma, war, dass ich im Vorfeld einen Test machen musste. Und dieser Test, der übrigens alle 4 Monate dann wiederholt wird, sofern ich das möchte, untersuchte folgende Punkte. Wie ist bei mir der Omega-3-Index? Wie viel Prozent Omega-3 sind in meinem Körper gespeichert? Eine ganz wichtige Geschichte, wie jeder weiß, der sich halbwegs mit Ernährung und mit Sport oder möglichst noch mit veganer Ernährung beschäftigt. Weiterhin, wie ist die Balance zwischen Omega-3 und Omega-6? Was macht meine Membranfluidität und meine mentale Stärke? Gut, das hätte ich mir im Vorfeld schon beantworten können, aber trotzdem, schwarz auf weiß macht es natürlich Sinn. Und natürlich nochmal, wie sieht's mit meinen 11 wichtigen Fettsäuren aus im Körper? Sind die abgedeckt oder habe ich Mängel? Wen das interessiert, für den gibt's in den Shownotes natürlich die entsprechenden Links zu Zinzino bzw. zu meinem Kollegen und Freund Hans-Peter Franke. Alles in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß beim Gespräch mit den beiden Kunkelbrüdern und Christina Schmidt. Los geht's!
Die Motivation für dieses Buch war sozusagen die Begeisterung für die Natur. Mein Bruder und ich, wir streifen seit Kindesbeinen durch die Wälder des Spessarts und haben im Laufe der Zeit so viele schöne Erfahrungen und Erlebnisse gesammelt und natürlich später auch ein gewaltiges Fotomaterial zusammengetragen, dass wir der Meinung waren, das dürfen wir nicht einfach für uns behalten, das könnte auch eine größere Öffentlichkeit interessieren. Und dann haben wir wirklich den Entschluss gefasst, ein Buch daraus zu machen, also ein Bildband, nachdem wir eben sehr viele Fotos hatten.
Damit ist ja eigentlich schon alles gesagt und damit danke ich mich bei Ihnen. Gut, wir sind hier heute im Trigger Verlag und ich habe heute als Gäste in meinem Podcast Michael und Joachim Kunkel, zwei Brüder aus dem bayerischen Heigenbrücken, war das?
Ja.
Aus Heigenbrücken. Sie haben eine Leidenschaft, diese Leidenschaft, die sie gemeinsam heißt Spessart, der eine schreibenderweise, der andere mit dem Fotoapparat. Sie haben jetzt nach vielen, vielen Jahren Vorarbeit ihr Buch zusammengestellt und das ist jetzt kurz vor der Fertigstellung, deswegen sind wir auch hier im Verlag und unterhalten uns darüber. Sie haben die Arbeit geteilt, der eine schreibt, der andere fotografiert. Wer macht jetzt was?
Ja, der Joachim schreibt und der Michael fotografiert.
Der Michael fliegt auch und hat deswegen auch viele Bilder von oben aufgenommen. Wie kam es denn dazu? Also erstmal fotografieren geht seit der frühesten Kindheit oder wie lange machen Sie das denn schon?
Fotografieren tue ich etwa mit 15, habe ich dann das erste Foto bekommen und bin in die Artenvielfalt eingestiegen. Mein Bruder hat mir damals zu Weihnachten ein Vogelbestimmungsbuch geschenkt.
Darf ich ganz kurz zwischenfragen, mit 15, Sie sind jetzt 18 oder?
Nein, 62.
Gut, nur, dass wir es ein bisschen einsortieren können, wann das ungefähr war.
Okay.
Das waren ja noch andere Fotoapparate. Da wurde noch mit Filmen gearbeitet, wahrscheinlich Schwarz-Weiß-Filmen, möglichst noch selbst entwickelt. Oder wie haben Sie das gemacht?
Selbst entwickelt haben wir nie, aber das war da Praktika von der DDR damals. Aber wie gesagt, die alten Bilder, die konnte ich für den Bildband nicht verwenden. Ich bin dann später ins Digitalzeitalter eingestiegen und mache das seit 15 Jahren. Alle Bilder, die in unserem Buch erscheinen, die sind also jünger als wie 15 Jahre.
Wie kam Sie denn auf die Idee, das Ganze zusammenzufassen und daraus einen Bildband zu machen? Ich meine, Bildbände oder sag ich mal Bücher über den Spessart gibt es ja schon ein paar, aber ich habe auch da, sag mal, das eine oder andere schon im Regal stehen. Aber das ist jetzt ja so von den Bildern, von der Qualität her, muss ich mal ganz ehrlich sagen, ist es ja wirklich eine andere Liga. Sie haben sich ja wahnsinnig viel Mühe gemacht bei den Bildern. Und da sind ja wirklich ein paar Highlights dabei. Ich habe jetzt nur hier den Vorabzug gesehen, aber da muss ich ganz ehrlich sagen, das macht schon wirklich Lust auf Lesen, wenn das Buch dann letztendlich im Oktober erschienen ist. Das Buch kommt raus zur Buchmesse, haben Sie gesagt. Wann ist denn die Buchmesse dieses Jahr?
Buchmesse ist vom 20. bis 24. Oktober.
In Frankfurt.
Jawohl, in Frankfurt.
Die ist aber eingeschränkt, glaube ich, wieder nur ein Teil per Fachpublikum und der Rest überwiegend digital, oder wie ist das?
Also im Moment wird mit einer Präsenzmesse geplant, die aber gleichzeitig auch digital sein soll. Genau, es steht noch nicht fest. Auf jeden Fall soll sie dieses Jahr endlich mal wieder mit Publikum stattfinden und es wird Publikumstage geben, es wird Fachbesuchertage geben, vergleichbar wie in den Vorjahren auch, aber mit erweiterter Publikumsöffnung schon auf den Freitag hin.
Gut, und du hast einen Platz bei der Buchmesse, kannst ausstellen direkt live vor Ort, also Entschuldigung, Christine Schmidt vom Trigger Verlag, du bist die Inhaberin des Trigger Verlages und der Trigger Verlag hat sich spezialisiert auf in erster Linie Heimatliteratur und ja, Romane auch, aber ich glaube, der Schwerpunkt liegt so ein bisschen auf der Heimat und auf den Autoren, die hier aus der breiteren Region kommen.
Ja, also die Region, gerade Vogelsberg, Spessart, ist für uns ein ganz großer Schwerpunkt und wir sind in diesem Jahr wieder auf der Buchmesse am Stand des Landes Hessen. Es gibt einen Gemeinschaftsstand, an dem man auch als kleinerer Verlag Möglichkeit hat auszustellen und dort werden wir präsent sein und werden das Buch dann auch dort entsprechend ausstellen. Und wie sich das Ganze entwickelt, was Ende Oktober sein wird, das wird man der Presse entnehmen. Es gibt schon Tickets zu kaufen, man kann also schon sich einbuchen auf die Buchmesse und einen Besprechungstermin oder auch Begutachtungstermin buchen.
Sind Sie beide denn dann auch nach Möglichkeit mit vor Ort, um Ihr Buch da zu präsentieren? Ja, also ja, nicken kann man jetzt beim Podcast nicht hören, deswegen.
Ich kann für die beiden nicht antworten.
Wir haben das noch nicht besprochen.
Ja, das ist so geplant, ja.
Ja.
Okay, gut. Kommen wir zurück zum Buch. Also wann ging denn die Planung so los? Das sieht ja wirklich nach massivst Arbeit aus. Das Buch hat insgesamt knapp 250 Seiten. Ist also schon ein ziemlich dicker Wälzer vom Format her. Wie nennt man das Format? Was ist das?
Ein Großformat, ein 16x23.
16x23, also ist jetzt kein kleines Taschenbuch.
Quatsch, was man ist so viel größer. Was erzähle ich denn da? Es ist viel größer. Was hat es? 24,5x29?
Ich hätte es auch so ganz grob auf so ein bisschen verkleinertes DIN A4-Format gedacht. Ne?
Ja, okay. Knapp DIN A4, etwas kleiner.
Okay. Gut, was war denn zuerst da? Die Bilder oder der Text?
Die Grundvoraussetzung ist erst einmal die Artenkenntnis, um überhaupt so ein Buch zu erstellen. Ich bin also über Jahre immer wieder in neue Themen eingestiegen. Es hat mit der Vogelwelt angefangen, dann bin ich in die Libellen ein Jahr eingestiegen, ein Jahr nur in die Heuschrecken, ein Jahr nur in die Fledermäuse und so weiter. Die ganzen Fachgebiete muss man erst einmal drauf haben und dann anschließend die Fotos zu machen. Und zu den ganzen Bildern über die Artenvielfalt musste ja, dass der Bildband interessant wird, müssen auch Landschaften fotografiert werden. Da habe ich mich dann entschlossen, mit einem Ultraleichtflugzeug von Gelnhausen den Spessart öfters zu überfliegen.
Sie haben aber nicht mit dem Flugzeug angefangen. Sie hatten mir im Vorfeld erzählt, Sie sind früher auch ganz gerne geklettert. Sie haben so und so viele 100 Bäume schon von unten erarbeitet, sind dann nach oben durchgekrabbelt und haben dann Ihre Bilder praktisch von oben fotografiert, um diesen Effekt, also die Landschaft von oben, auf die Weise zu bekommen.
Der Fotoapparat war immer in einem Rucksack, dass er gut verschlossen war. Da bin ich die Bäume hochgeklettert. In einem Jahr war ich mal auf 220 Bäume. Und die Bäume haben etwa eine Höhe von 30 Meter. Und habe dann oben mit einer Säge ein paar Äste rausgesägt, dass die Sicht frei war. Und habe dann rausfotografiert und habe sämtliche Landschaften im Spessart aufgenommen.
Also überall, wenn ich jetzt im Spessart, im bayerischen oder im hessischen Langlauf und ich sehe da oben, ach, hier ist ein Baum, der sieht jetzt relativ hoch, da oben fehlt ein Teil von der Krone, dann weiß ich, wer schon mal da war, oder wie?
Das sieht man von unten nicht, das sind nur 2-3 Ecken.
Okay, und dann ist das so langsam gereift?
Ja, wir hatten dann irgendwann mal Tausende von Bildern und haben die uns immer am Computer angeschaut und haben uns gefragt, wie machen wir das? Das ist doch nicht nur, dass das in unserer Kiste ist, wir müssen das an den Mann bringen. Dann haben wir darüber diskutiert, meinst du, wir könnten das? Der eine schreibt, der andere stellt die Bilder zusammen. Und da sind wir anders weg dran gegangen.
Wer hat denn dann sortiert? Sie haben ja vorher gesagt gehabt, Sie haben ja auch, was das Wissen angeht, eine ganz gute Grundlage, eine ordentliche Grundlage. Sie kennen sich mit den Vögeln aus. Ich habe gesehen, da geht es ja auch ein bisschen um Landschaftsschutz. Es ging auch noch hier um, ich glaube, die Apfelbäume sind auch noch mit erwähnt worden, Keltern, Sammeln und so weiter und so fort. Also es geht ja auch relativ breit um das Leben im Spessart, im Bayerischen als auch im Hessischen.
Das ist auch ein Teil von meinen Hobbys. Ich bin zum Beispiel der Vorsitzende vom Obst- und Gartenbauverein in Heidenbrunnen. Wir haben den vor 12 Jahren gerettet vor dem Untergang. Habe also ein paar Leute gefunden, die das Ding dann mit weiter betreiben. Wir haben ein Kälterhaus mit einer eigenen Obstpresse. Und da kommen die Leute jetzt im Herbst mit ihren Äpfeln und bekommen ihren eigenen Saft mit nach Hause.
Praktisch, ja, ich kenne das. Ich habe vor 10 Jahren knapp auch eine Ausbildung gemacht zum Obstbaumpfleger. Wo war das denn? Hier in Rodenbach, glaube ich. Und der Ausbilder war auch jemand unten aus dem Karlkont, der Josef Weimar, den kennen Sie vielleicht.
Kenne ich nicht, ne.
Der ist auch permanent im Fernsehen gewesen damals, erst hier so in dem Kreis, hier so die Koryphäe. Und ja, das ist ein sehr spannendes Gebiet. Man braucht ein bisschen Zeit dafür. Ne? Und
Toll. Leider werden viel zu wenig Bäume geschnitten. Die Leute, die gehen oft auf Schnittkurse. Ich habe also selbst Schnittkurse schon gehalten. Die Leute kommen, schauen sich das an, gehen heim und machen aber trotzdem nichts. Und die Bäume, die veralten und brechen dann bei der nächsten Apfelmast zusammen, weil sie überlastet sind. Die bräuchten unbedingt einen Schnitt.
Das muss ich die Klappe halten, weil da gehöre ich auch mit dazu. Ich habe auch jetzt relativ wenig gemacht in den letzten Jahren, aber aus einem Grund. Ich meine, meine Bäume zum Beispiel, die ich mal geerbt habe in der Erbengemeinschaft, die liegen so günstig, dass man von zwei Seiten von der Straße dran fahren kann. Das heißt, die pflegen das ganze Jahr die Bäume und dann kommen im Herbst die Leute und klauen in Zentnerweise die Äpfel weg. Die setzen sich auch mit großen Netzen unter den Walnussbaum zum Beispiel. Da habe ich auch so einen riesig großen uralten. Und da wird dann geschüttelt, gemacht, gesammelt. Und wenn sie dann hinkommen und sagen, Leute, ihr seid hier auf meinem Grundstück, ihr klaut mir meine Bäume, für die ich das ganze Jahr hier die Wiese gepflegt habe, die Bäume geschnitten habe, Kurse belegt habe, Geld ausgegeben habe, dann kriegen sie auch ein dummes Maul angehängt. Und
wahrscheinlich ist Rhein-Main-Gebiet zu nah. Bei uns im Spessart, in Heidenbrücken, gibt es sowas nicht. Also haben wir noch nie gehört, dass Äpfel geklaut werden.
Oh, wow, das ist ja Sport. Wenn Sie die Säcke an die Tür, an den Weg stellen würden und würden dran schreiben, umsonst, nehmt euch mit, dann nimmt es keiner mit. Aber sobald Sie es mopsen können, dann sind Sie gerne dabei. Das ist dann vielleicht der besondere Reiz. Sie schmecken dann besser oder ich weiß es nicht. Sie haben sich aber bei den Bildern, sehe ich jetzt ja relativ viele, viele Objekte, also Fotoobjekte, die ja wirklich schwer zu fotografieren sind. Auf dem Titel ist jetzt hier gerade ein Schwarzspecht auch drauf. Den habe ich also so selten bei uns jetzt gesehen und ich bin wirklich viel im Wald unterwegs. Und also das ist ja ein derart scheuer Zeitgenosse. Da ist ja hier der Eisvogel auf der Rückseite, der ist ja schon fast häufig zu sehen im Vergleich zu dem. Also den Eisvogel im Ort sieht man den vergleichsweise viel mittlerweile. Der hat sich so ein bisschen unten im Zentrum vor dem Kurpark eingenistet. Da gibt es mehrere Exemplare. Mhm. Aber der Schwarzspecht, das ist ja so ein richtig wilder Gefährte.
Ja, der Schwarzspecht ist schon scheu, aber wenn man wirklich dann ein Tannenzelt irgendwo aufbaut und du das gut abtannen, ja, und setzt sich da rein, kann man den also wirklich schon gut beobachten. Und man braucht natürlich ein gutes Teleobjektiv. Das ist die Grundvoraussetzung. Mit einer Recharge-Kamera ist da natürlich nicht viel zu machen. Ne?
Ja, ja. Wobei ich jetzt also mal ausgehe von dem 0815 Wanderer, der jetzt irgendwo durch den Spessart läuft und sagt, okay, Spessart, Wappenvogel ist jetzt eigentlich der Schwarzspecht, den würde ich gerne mal sehen. Das ist ja für den, sag's jetzt mal, ein Sechser im Lotto, oder?
Ja, den kann man eigentlich nur in der Brutzeit in der Nähe von seinem Brutbaum regelmäßig beobachten, ansonsten ist das ein Lottoschlager.
Wie kamen Sie denn dazu? Also Sie haben bei der Auswahl der Bilder mitgeholfen und sich dann gesagt, okay, mein Bruder kann fotografieren, ich liefere ihm die Texte. Haben Sie da schon irgendwie so eine Vorbelastung, Sie schreiben gern oder sind da auch irgendwie bewandert oder wie kam das?
Ja, wir haben schon seit frühester Kindheit die Gemeinsamkeit der Naturliebe, waren meistens sogar zusammen unterwegs, wobei ich sagen muss, dass mein Bruder sich dann mehr spezialisiert hat, wirklich auf die Arten und eine viel größere Artenkenntnis hat als ich. Aber unser Interesse an der Natur und das gemeinsame Unterwegssein, das ist uns schon lang gemeinsam so. Und da war es sehr naheliegend, dass ich natürlich, weil ich mir das halt auch zugetraut habe, den Text für dieses Buch zu schreiben. Ne? Und das war dann eine Arbeit, ich würde mal sagen, von 2 Jahren, wo wir jetzt da dran sind an diesem Buch, bis es endlich fertig war. Ich musste mich natürlich auch vertraut machen mit dem Programm InDesign in dem Fall, was für einen blutigen Anfänger oft sehr mühselig war. Schweißtreibend, aber wir haben es letztendlich dann ganz gut hingebracht und ja, ich denke, das Ergebnis ist ganz gut geworden jetzt.
Der Spessart ist ja sehr groß, ich glaube 85% liegen davon im bayerischen Gebiet. Wie haben Sie dann da so Ihre Schwerpunkte gesetzt? War das so von der Landkarte her, hier fehlt was, da ist ein großer Fleck, da gucken wir auch noch mit rein, oder haben Sie gesagt, wir haben jetzt hier und da sag mal herausragende Orte, die wir einfach mal ein bisschen mehr vorstellen wollen, von Flora und Fauna auch, und oder wie war da die Auswahl?
Das Buch ist ja unterteilt, es sollen die Spessart-Täler, also die wichtigsten Spessart-Täler da drin sein, und der Main ist in, glaube ich, 8 oder 9 Abschnitte unterteilt. Und anschließend haben wir dann noch die Sonderbiotope wie die Alsenauer Sande oder die Kalkmagerrasen im Nordspessart oder den Beilstein, das ist so ein Vulkankegel bei Vilbach, die Sonderbiotope. Die haben wir dann natürlich alle erst in der Karte ausfindig gemacht, sind die angefahren und haben dann dort speziell fotografiert.
Okay, Sie sind also von diesem geologischen oder geografischen Faktor erst ein bisschen ausgegangen. Und die Geschichte vom Beilstein zum Beispiel, die haben Sie vorher gar nicht so gekannt. Sie haben sich also praktisch in die Materie reingekniet.
Man hat schon viel gelesen, zum Beispiel in dem Spessart-Heft. Da ist also fast jedes Biotop im Spessart schon einmal beschrieben worden in den letzten Jahrzehnten.
Spessart-Heft heißt, das ist vom Spessart-Bund?
Das oder? Ist von Meinecher, das.
Ach ja, okay. Das kann ich nur mal sagen. Okay, genau. Das kann man bestellen bei denen. Ja.
Man muss vielleicht dazu sagen, der Schwerpunkt dieses Buches liegt natürlich auf den Naturschönheiten, aber unsere Fotoreise haben wir auch kulturhistorische Besonderheiten und Sehenswürdigkeiten schon mitbeschrieben, gestreift, möchte ich mal sagen, und es nicht ganz außer Acht gelassen, sodass jeder, der dieses Buch anschaut, irgendwo einen Anhaltspunkt dafür findet, wo wir gerade sind, irgendwelche typischen Gebäude oder Landschaftsbestandteile, die bekannt sind, sodass sich die meisten Leute in diesem Buch irgendwie wiederfinden werden und sagen, ja, das kennen wir und unsere Heimat, die ist auch berücksichtigt worden.
Ja, unsere Heimat auch, glaube ich, bei Dorf war relativ breit mit drin, habe ich so im Impressum schon gelesen gehabt. Und Jochsgrund, Sinntal, also mein Kinzigkreis kommt ganz gut drin vor. Und was waren denn für Sie so die Highlights oder die Punkte, die Sie vielleicht am meisten beeindruckt haben? Was gab es denn da? Wo Sie vielleicht selbst auch den größten Lern- oder Aha-Effekt hatten?
Ich meine, wir sind spezialisiert auf Wald. Wir sind ja auch bei den Freunden des Spessarts dabei. Wir haben also die mitgegründet und haben uns für einen Nationalpark im Spessart eingesetzt. Ich fotografiere also ununterbrochen jetzt, gerade im Herbst jetzt, hunderte von Pilzarten, die aus Holz rauswachsen. Xylobionte Pilzarten ist auch ein ganz wichtiges Kapitel von uns.
Also der Wald, ja. Bei mir hat der Wald auch einen beruflichen Hintergrund, weil ich Forstbeamter war, die längste Zeit meines Berufslebens auch im Spessart tätig war. Mhm. Und schon deswegen ist bei uns der Wald ein Schwerpunktthema. Vor allem der Einsatz für eine ökologische Bewirtschaftung der Wälder. Einerseits dort, wo Forstwirtschaft betrieben wird. Andererseits setzen wir uns aber auch für Schutzgebiete ein, weil wir eben wissen, und aufgrund der wenigen Naturschutzgebiete und Naturwaldreservate sehen, dass sich dort etwas ganz anderes entwickelt wie außerhalb im Wirtschaftswald. Und dass es dringend notwendig ist, dass wir auch größere Gebiete im Spessart haben, wo die Natur Natur sein darf. Allein aufgrund der Artenvielfalt, aber auch als Anschauungsobjekt für die Menschen. Mhm. Weil ich glaube, es ist wichtig, dass auch kommende Generationen vor Ort erkunden und sehen können, wie ursprüngliche Wälder aussehen würden und nicht irgendwo nach Rumänien in die Karpaten reisen muss oder in den Amazonas, um Urwälder zu sehen, sondern die sollten bei uns vor der Haustüre zu sehen sein. Und da kämpfen wir schon seit vielen Jahren dafür, um mehr Waldnaturschutz auch.
Ja gut, wenn das mit dem Amazonas so weitergeht, dann müssen ja die Leute vom Amazonas bald zu uns kommen, wenn sie noch einen Wald sehen wollen. Dieses Spessart-Projekt, was Sie eben angesprochen hatten, war das diese Geschichte mit dem Peter Wohleben, der jetzt auch mal vor ein halbes Jahr, da einen Kongress gehalten hatte zum Thema Naturreservat einrichten im Spessart?
Ja gut, Bezug zu Wohleben, den haben wir dadurch gehabt, dass er damals vor 5 Jahren bei der Gründungsversammlung der Freunde des Spessarts dabei war, als es um einen potenziellen Nationalpark im Spessart ging. Mhm. Da war das mit einem Botschafter für den Spessart eine wichtige Figur für uns, der dafür gesprochen hat. Ja, der Nationalpark war ein großes Thema von uns gewesen, wo wir von ihm unterstützt wurden.
Mhm. Ich hätte das nur mitbekommen, dass er jetzt vor kurzem, also Zeit ist momentan relativ bei Corona, da läuft für mich sowieso das quer. Halbes Jahr, eineinhalb Jahre, war doch da unten irgendwo bei Aschaffenburg oder so, war da nicht im Kongress oder war das Würzburg, zu diesem Thema. Und da Das hatte auch damals der Wohlleben mit organisiert. Da müsste ich mich auch nochmal schlau machen.
Also der Wohlleben, der ist ja sehr aktiv und macht wahrscheinlich viele Kongresse und Veranstaltungen. Kürzlich war erst der Nationale Waldtag, den er allerdings virtuell gestaltet hatte. Das war erst vielleicht 4 Wochen her, wo dann viele Experten zusammenkommen, wo es um das Thema Zukunft des Waldes geht, Bewirtschaftung des Waldes in Zukunft, wie wird er klimatauglich gemacht. Also das war erst kürzlich, aber hier in unserer Nähe wüsste ich jetzt nicht, wo er da ist.
Gut, kann ich mal nachgucken und hänge das dann eventuell hinten in die Shownotes mit rein. Wann kommt das Buch raus? Das war jetzt Ende Oktober. Kommt raus zu als Bildband auf dem Bilderdruckpapier wahrscheinlich und kostet.
Es wird ein Hardcover-Buch werden, gedruckt auf Bilderdruckpapier, kostet 39,95.
Als E-Book wird es das wahrscheinlich nicht geben, weil das wäre ja verschenkt bei den vielen Bildern. Ja. Das kriegst du ja so gar nicht raus. Das kann man bestellen, das Buch, bei dir im Verlag.
Im Verlag und in den Buchhandlungen vor Ort, die unterstützen wir immer sehr und es ist wichtig, dass die Buchhandlungen auch ihren Anteil dran haben. Es wird aber genauso auch in den Online-Buchhandlungen zu bekommen sein, so dass jeder auf seinem von sich ausgewählten Weg das Buch bekommen kann.
Gibt es denn sowas wie Lesungen? Ist da irgendwas geplant außerhalb der Buchmesse oder?
Sind geplant, aber noch nicht terminiert. Kommt in der nächsten Zeit und würden wir dann über die Kanäle, über die Social Media Kanäle, unsere Website, Trigger der Verlag, entsprechend bekannt geben und veröffentlichen und auch über die Autoren kommunizieren.
Was ist das?
Die Bahn.
Die knallt hier voll rein. Warte mal, ist eine Minute oder was?
Die fällt gleich weiter. Die hält gerade draußen.
Okay.
Alle halbe Stunde.
Ja, klasse.
Jetzt startet es bitte durch.
Wir hatten da ein Leben lang bis vor ungefähr 5-6 Jahren immer die Eisenbahn vor der Tür.
2016.
Die Hauptverbindung Frankfurt-München.
Schwarzkopftunnel.
250 Züge am Tag.
Ah.
Das war die Hölle. Mein Vater, also unser Vater, der war Lokführer noch. Da hat es gedunkelt. Aber mehr Spaß war das nicht.
Nachts um 12:30 kam der schwerste und lauteste Güterzug. Da gab es einen Schienenstoß. Den haben wir dann immer gehört, doppelt um 12:30.
Die Schienen, die sind manchmal nicht zusammengeschweißt, sondern mit einem Flansch zusammengeflanscht von zwei Seiten. Und wenn sich das ein kleines bisschen versetzt, dass der 2-3 mm höher ist, die eine Schiene wie die andere, dann macht er bei jeder Achse babam, 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 das kennt man ja, ne?
Das war
und das war 52 mit ungefähr 50 Achsen.
Das war der Terror gewesen.
Naja. Das ist Wahnsinn.
Obwohl wir es gewöhnt waren, geht uns auf die Nerven.
Also wichtig ist, dass es wirklich den gesamten Schlösser umfasst, was der Herr Kugel ja am Anfang schon gesagt hat. Also nicht irgendwie nach geologischen Grenzen oder nach geografischen Grenzen aufgeteilt, sondern wirklich der Spessart in seiner Gesamtheit. Und ja, ganz viele Eindrücke gibt. Mein persönliches Highlight war der Salamander, den ich da drin entdeckt habe, weil ich den liebe. Und ich das jetzt weiß, es gibt gestreifte und gepunktete Salamander, das weiß ich jetzt. Und dass die hier im Spessart im Prinzip ein überschneidendes Vorkommen haben, das war mir jetzt neu. Das war also mein spezielles Highlight in dem Buch.
Es gibt sogar noch eine rote Variante, die habe ich hier selbst auch noch nie gesehen.
Wie?
Eine rote.
Also
der ist ja nicht gelb, sondern ist rot.
Ah ja. Deshalb ist der Feuersalamander.
Das weiß ich nicht.
Keine Ahnung.
Aber Herr Baumgarten, weil Sie am Anfang gesagt haben, es gibt ja schon ähnliche Bücher über den Spessart, ne? In der Art gibt es meines Wissens noch kein Buch.
Gibt's noch keins. Ich dachte, das hätte ich so betont. Also ich habe da zwar auch das eine oder andere.
Die sind mehr so auf touristische Interessen abgestellt.
Genau.
Die bisherigen Bücher und hören meistens an den politischen Grenzen auf, an der Landesgrenze hören die auf. Der eine befasst sich nur mit dem hessischen, der andere nur mit dem bayerischen Spessart. Mhm. Es gibt ja auch Naturpark bayerische und Naturpark hessische Spessart. Ja. Dabei ist das ein großer Naturraum, ja, der eigentlich zusammengehört.
Mich groß unterscheidet. Auch gemeinsam vermarktet sind.
Ja, und dieses Buch deckt wirklich den gesamten Spessart ab und in einer Weise, wie wir es bisher noch nicht gesehen haben.
Ja, deswegen habe ich ja vorhin auch gesagt gehabt, es ist für mich beim Betrachten, also jetzt auch der anderen Bücher, ist es mal eine ganze Liga wirklich nach oben. Also von daher, ich bin schon schwer beeindruckt. Das sage ich jetzt nicht nur, weil es jetzt über den Äther kommt.
Ich glaube auch, dass außer uns niemand gibt, der das alles bereist hat schon. Ich kann mir das nicht vorstellen, also wir kennen niemand. Wir sind also die Insider, wir wissen, wir kennen ja die ganzen Naturschützer. Also ich glaube nicht, dass das schon einmal einer alles abgereist hat und dann Fotos gemacht.
Und wahrscheinlich auch nicht so viele Bäume
bekleidet. Ja, das sowieso nicht. Das gibt es nicht mehr. Alles klar.
Passen Sie auf, mein Großvater ist beim Apfelbaum besteigen mit 86 vom Baum gefallen. Final.
Ich gehe nicht mehr hoch jetzt. Ich habe da auch abgeschlossen mit. Ich verspreche das. Ja. Das ist ja alles nicht ungefährlich, ne?
Auflage?
1000 haben wir geplant.
1000 ist natürlich auch eine Nummer für so einen großen Bildband. Ne?
Ja.
Das ist schon eine Ansage. Das ist eine Ansage. Mhm.
Gibt es noch was zu geplanten Vorträgen? Sie hatten es vorhin kurz angesprochen.
Ich habe da noch gar nichts geplant, weil das war ja die ganze Zeit wegen Corona überhaupt nicht richtig möglich. Ne? Mhm. Im letzten Winter konnte man das überhaupt nicht machen. Mhm.
Aber angedacht ist es doch im Laufe der Zeit auch Vorträge zu gestalten und dann das, was in dem Buch zu sehen ist, also was ihr ganzes Wissen ein Stück weit zu transportieren und auch nochmal zugänglich zu machen.
Also auch die Vorträge, sobald da die Termine drinstehen, die Folgen werden rückwärts sehr viel gehört. Also auch wenn es jetzt, sagen wir, nächste Woche rauskommt, wird das auch noch im halben Jahr oder einem Jahr gehört. Mhm. Das ist auch nicht im Radio, dass es dann weg ist, sondern das bleibt ja bestehen. Von daher würde ich sagen, auf jeden Fall die Termine für die Vorträge und Lesungen mir zuschicken. Dann danke ich Ihnen für das Gespräch.
Wir bedanken uns auch.
Sehr gerne.
Dass Sie uns diese Aufmerksamkeit schenken.
Natürlich. Sie haben es noch nicht gehört. Gut, dann vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Bei Band 2.
Wenn dann noch einer käme, den machen wir speziell nur über den Wald. Da hat er auch so ein unglaublich
viele Bilder über alle Themen, was den Wald angeht. Das ist noch viel mehr als das.
Ich drücke jetzt mal auf Stopp. Eine kurze Bitte zum Schluss. Hat dir diese Folge gefallen? Dann abonniere bitte meinen Podcast bei Apple, Spotify oder dem Anbieter deiner Wahl und hinterlasse mir nach Möglichkeit gerne eine 5-Sterne-Bewertung. Du möchtest mir einen Kommentar geben oder mich direkt kontaktieren? Dann tu dies über Facebook Messenger oder per E-Mail. Die Adressen findest du in den Shownotes. Ich danke dir fürs Zuhören. Bleib wach, gesund und aufmerksam. Bis zum nächsten Mal. Dein Ralf.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise, sogar bei vielen Möbeln für draußen, in deinem IKEA und auf IKEA.de.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Heute, 20.15 Uhr, bei RTL 2.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.